Guten Tag und herzlich willkommen zur Bibelklasse. Wegen der Corona-Krise nicht in Singen am Bodensee auf der deutschen Seite, sondern ausnahmsweise jetzt nur als Livestream direkt aus Hunzenschwil in der Schweiz. Wir kommen heute zu Matthäus 11 und damit beginnt auch ein neuer Teil innerhalb des Matthäusevangeliums. Wie wir wissen, von früheren Bibelklassen her, besteht das Matthäusevangelium aus 7 Teilen. Und der Heilige Geist hat bei der Inspiration des Matthäus immer literarische Hinweise gegeben, wie man das Buch einteilen muss. Und die Einteilung eines Bibelbuches ist immer sehr entscheidend und wichtig, um dann das Einzelne im Ganzen richtig einzuordnen und um so auch die Gedankenlinie durch das ganze Buch hindurch zu erfassen. Hier in Kapitel 11, Vers 1 beginnt das neue Thema, das Reich Gottes oder das Reich des Messias und seine Geheimnisse. Und zwar wird das eben deutlich, dass hier ein neuer Teil beginnt. Ich lese Matthäus 11, Vers 1. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Da haben wir einen kurzen, zusammenfassenden Bericht über den Dienst des Herrn Jesus allgemein. Und das ist die Markierung von einem Teil zum nächsten. Und man beachte also, es geschah, als Jesus seine Befehle vollendet hatte. Der erste Teil des Matthäusevangeliums, das hatten wir ja damals gesehen, beinhaltet ab Kapitel 1, Vers 1, das Kommen des Königs. Das Kommen des Königs in diese Welt. Und das geht bis Kapitel 4, Vers 22. Und dann kommt ein besonders ausführlicher, allgemein beschrieb des Dienstes des Herrn Jesus. Ich lese Matthäus 4, 23. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging aus nach ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, von mancherlei Krankheiten und Qualen geplagt waren, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und der Dekapolis und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Eine allgemeine Übersicht über seinen Dienst. Und man beachte in diesem Zusammenhang, wie hier betont wird, dass der Herr Jesus jede Krankheit, jedes Gebrechen, das es gab, geheilt hatte. Und dann beginnt der zweite Teil, das ist eben Kapitel 5 bis 7, Dienst und Lehre des Messias in Galiläa. Und da haben wir den ausführlichen Bericht über die Bergpredigt, Matthäus 5, 6, 7. Und am Schluss kommt die Markierung für den neuen Teil, nämlich in Kapitel 7, Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte. Merken wir, ganz ähnlich wie in Kapitel 1, Kapitel 11, Vers 1. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine Jünger vollendet hatte. Auch hier, und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte. Da staunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Auch wieder ein allgemeiner Beschrieb, wie seine Lehrtätigkeit aussah. Und es wird hier betont, diese Vollmacht. Und das gibt genau das Thema für den nächsten Abschnitt. Denn mit Kapitel 8, Vers 1 beginnt Teil 3. Die Autorität des Messias und seiner Jünger. Und das geht dann eben bis Kapitel 10 am Schluss. Und der vierte Teil beginnt in Kapitel 11, Vers 1. Dieser vierte Teil, das Reich Gottes oder das Reich des Messias und seine Geheimnisse, das geht bis und mit Kapitel 13, Vers 52. Und dann kommt wieder dieser allgemeine Beschrieb. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte. Merken wir wieder dieses Vollenden, wie wir es hatten in Kapitel 11, 1, wie wir es auch schon hatten am Schluss von Kapitel 7. Und dann wird aber weiter gesagt, begab er sich von dort weg. Und dann wird in diesem nächsten Teil beschrieben, die Gottheit des Messias und die Autorität der Gemeinde. Da kommt ein ganz neues Thema hinein. Also in dem Teil, den wir heute beginnen, geht es ganz speziell um das Reich Gottes, das Reich des Messias. Aber dann im nächsten Teil geht es um etwas ganz Neues. Die Gemeinde wird da eingeführt. Und nun, dieser Teil ist sehr lang, von Kapitel 13 am Schluss bis und mit Kapitel 18. In Kapitel 19 beginnt dann der Teil 6 und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte. Merken wir wieder, Reden vollendet, vorher Gleichnisse vollendet. Und dann wird allgemein gesagt, begab er sich weg von Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. Und große Volksmengen folgten ihm und er heilte sie dort. Und beachte auch wieder das Thema der Heilung, das erwähnt wird immer wieder in diesen Paragraphen, oder das Thema der Lehre. Und hier ab Kapitel 19 geht es in Teil 6 um den Dienst und die Lehre des Messias in Judäa, und zwar in Jerusalem ganz speziell. Nicht mehr in Galiläa, sondern in Judäa und da insbesondere in Jerusalem. Und dieser Teil 6 geht bis und mit Kapitel 25 am Schluss und mit 26,1 beginnt der letzte Teil. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte. Merken wir wieder, ganz ähnlich wie vorher, vollendet, Gleichnisse vollendet, Reden vollendet, auch da wieder Reden vollendet, sprach er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Da sehen wir also immer wieder in diesem Markierer der Teile, werden Stichworte gegeben oder Gedanken gegeben, die dann Aufschluss erteilen über den Inhalt von dem, was folgt. Und es geht dann ab hier, Teil 7, um die Verhaftung, Kreuzigung und um den Tod des Messias. Aber verbunden, nicht nur der Tod, verbunden mit der Auferstehung und dem Ende seines Dienstes als König hier auf Erden. Nun, das gibt eine besondere Sicht auf diesen Teil 4, den wir jetzt betrachten. Und ich lese nochmals ab Vers 1 in Kapitel 11. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Warum wird hier nicht nur gesagt, zu lehren, sondern auch zu predigen? Was ist der Unterschied? Man kann das so erklären. Lehren bedeutet, dass man die Zusammenhänge in Gottes Wort vorstellt. Das ist etwas ganz grundlegend Wichtiges, um den Zusammenhang in den Gedanken und Plänen Gottes verständlich zu machen. Der Herr Jesus lehrte. Aber er lehrte nicht nur, sondern predigte auch. Und das Predigen beinhaltet dann ganz besonders, dass man die Lehre auch anwendet auf die Herzen der Zuhörer und auf ihre Situation. Das ist besonders der Inhalt dann beim Predigen. Natürlich beim Lehren geht das immer auch darum, aber dann wird das nicht so in den Vordergrund gestellt, sondern es geht da um die Wege Gottes und der Zuhörer müsste selber immer wieder sich fragen, und jetzt, was hat das mir zu sagen? Das ist auch sehr wichtig, wenn man eine Predigt anhört. Man sollte nicht nur dann persönlich sich angesprochen fühlen, wenn auf ganz konkrete Dinge jetzt eben im Leben der Zuhörer hingewiesen wird, sondern dass man automatisch ständig sich fragt, und was bedeutet das für mich und was für mich? Dann hat man eben einen praktischen Gewinn, sowohl aus dem Lehren als auch aus dem Predigen. Aber es braucht eben beides, so wie der Herr Jesus als das vollkommene Vorbild uns das hier vorstellt. Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden wieder sehend und Lahme gehen umher. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Johannes der Täufer. Wir wissen um ihn im Zusammenhang des Matthäusevangeliums seit Kapitel 3. Und da wird sein eindrücklicher Auftritt damals in der Wüste auf der anderen Seite des Jordans in der Ebene unten beim Toten Meer, da wo der Jordan ins Tote Meer einmündet, beschrieben. Schlage auf, Matthäus 3, Vers 1. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch Jesaja den Propheten geredet ist und spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Nun, wir sehen, Johannes der Täufer, als er da auftrat, was verkündigte er? Das Reich Gottes. Es wird hier genannt das Königreich der Himmel. Und dabei muss man wissen, im Judentum hat man ja schon in vorchristlicher Zeit begonnen, im Normalfall auf die Aussprache des Gottesnamens zu verzichten. Und zwar, weil im dritten Gebot, in den 10 Geboten, 2. Mose 20, gesagt wird, dass man den Namen Gottes eben nicht zum Eitlen aussprechen soll. Und darum hat man versucht, anstatt den Namen Gottes, Yahweh, auszusprechen, einen Ersatznamen zu brauchen. Einfach aus Ehrfurcht. Und das konnte sein Herr, Adonai. Aber die Rabbiner haben auch sehr oft einfach benutzt Himmel, Shamayim. Und jetzt ist klar, wenn hier steht, das Königreich der Himmel, dann meint das das Königreich des Herrn. Das ist das messianische Königreich. Wenn der Messias kommt, um in seinem Reich als König zu erscheinen, das hat Johannes der Täufer ganz klar angekündigt. Matthäus macht dann klar in Vers 3, ist alles Wiederholung von früher, aber es ist wichtig, um den Link jetzt zu machen zu Kapitel 11. Er war schon prophezeit in Jesaja, und zwar in Jesaja 40. Dort in Vers 3, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Johannes der Täufer war die Erfüllung dieses Rufenden in der Wüste. Und sein Auftritt war so eindrücklich, in Vers 5 sagt Matthäus, da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa, und die ganze Umgebung des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordan getauft, als sie ihre Sünden bekannten. Was bedeutet das? Jerusalem, Judäa, das ist Südisrael. Die ganze Umgebung des Jordan, also das Jordantal und die Umgebung davon. Und dann wird weiter gesagt, dass diese Leute eben in Massen kamen und von Johannes getauft wurden. Und das entspricht übrigens auch der außerbiblischen Beschreibung von Josephus Flavius, einem Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, einem Juden, der aber nicht zum Glauben an den Messias gekommen war, aber er beschreibt Johannes der Täufer und beschreibt auch, wie er ganz Israel in Bewegung gebracht hat. Sein Auftreten war eine Sensation. Dieser mächtige Mann Gottes hat das Reich Gottes angekündigt und den Herrn Jesus als Messias für Israel eingeführt. Das wird sehr deutlich beschrieben in Johannes 1, wo der Apostel Johannes einige Details gibt, die das, was Johannes der Täufer im Matthäusevangelium sagt, noch weiter ergänzt. Und zwar, wenn wir lesen, Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht er, Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und es heißt dann weiter in Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er: Siehe das Lamm Gottes. Warum nennt er Jesus Christus das Lamm Gottes? Er verweist damit auf Jesaja 53. Im Judentum war bekannt, dieser leidende Gottesknecht in Jesaja 53, der für unsere Sünden sterben soll und fremde Schuld auf sich laden soll und stellvertretend im Gericht Gottes leiden würde, das ist der Messias. Das steht auch so noch heute in jeder Rabbinerbibel. Steht das neben dem Text von Jesaja 53 in der aramäischen Übersetzung, dass hier die Rede ist von dem Messias. In Jesaja 52, 13, wo das Kapitel über den leidenden Knecht beginnt, noch eingefügt wird, der Messias. Also, Johannes der Täufer war ganz klar überzeugt, Jesus von Nazareth ist der Messias, der kommen sollte, um nach Jesaja 53 für uns zu sterben. Und nun lesen wir hier in Matthäus 11, Johannes der Täufer war im Gefängnis und er bekam Zweifel. Wie ist das möglich? Ein solch mächtiger Mann Gottes, der in der Öffentlichkeit so eindrücklich aufgetreten war, und jetzt im Gefängnis und er fällt in ein Tief. Ganz ähnlich wie bei Hiob. Auch Hiob war ein Mann Gottes. Die Bibel sagt, und zwar Gott selber bezeugt das, kein Mensch auf Erden ist so wie Hiob. Vollkommen, das heißt mit ganzem Herzen mit Gott verbunden. Und er war gottesfürchtig, das Böse meidend. Und trotzdem sehen wir im Buch Hiob, wie ein solcher Gottesmann in schweren Umständen plötzlich ganz, ganz seelisch tief herunterkommen kann. Dass er verzweifelt. Und jetzt sehen wir hier in Matthäus 11, Vers 2, als aber Johannes im Gefängnis, da bekam er ein Tief und er fragte sich nochmals, ist Jesus von Nazareth wirklich der Messias? Und darum schickt er Leute zu ihm, und zwar von seinen Jüngern, das heißt von seinen Schülern, Studenten, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende? Der Kommende, das war ein typischer Ausdruck für den Messias. Der Kommende bedeutet der, der kommen muss. Dieses Partizip, Präsenz, nicht wahr? Der Kommende hat im Griechischen die Ausdruckskraft, um zu sagen, der, der kommen muss. Der kommen soll. Also der Verheißene Gottes. Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Plötzlich stellt er sich die Frage, ist es doch nicht der Messias? Nun, plötzlich ist er dann im Gefängnis. Nein, nicht plötzlich. Wir hatten doch schon in Kapitel 4 gelesen, und zwar nachdem der Dienst von Johannes den Täufer in Kapitel 3 beschrieben wird und auch wie die Menschen getauft wurden und auch wie der Herr Jesus von ihm getauft wurde. Und Gott bezeugt hatte aus dem Himmel durch eine Stimme, dieser ist mein geliebter Sohn. Das wusste Johannes der Täufer alles. Und er hatte auch gesehen, wie der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn gekommen war. Aber dann in Kapitel 4, Vers 12 heißt es, als er aber gehört hatte, er, der Herr Jesus, als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt. Also in dem Moment, wo der Herr Jesus dann umgezogen war von Nazareth nach Kapernaum, und da ist er eben umgezogen, um dann seinen öffentlichen Dienst zu beginnen. Und das war der Zeitpunkt, wo Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen wurde. Und wie es dazu kam, dass er ins Gefängnis geworfen wurde, das erfahren wir im Matthäus-Evangelium erst in Kapitel 14. In der Zwischenzeit ist eine Frage aus dem Publikum reingekommen. Und zwar, weshalb hatte Herodes keine Angst, Johannes ins Gefängnis zu werfen? Die Pharisäer fürchteten ja das Volk, wenn es um die Frage der Autorität des Propheten ging. Nun, wir können aufschlagen, Matthäus 14, Vers 1. Zu jener Zeit hörte Herodes der Vierfürst. Man muss die Bibel immer genau lesen. Hier steht nicht Herodes der König. Das ist also nicht der Herodes zur Zeit der Geburt. Der wird genannt König Herodes in Matthäus 2. Aber hier Herodes der Vierfürst, das war ein Sohn von Herodes dem Großen, dem Kindermörder von Bethlehem. Und zwar Herodes Antipas mit Zunamen. Und der war kein König, sondern ein Vierfürst. Ein Tetrarch im Griechischen. Tetrarchos bedeutet ein Viertelsfürst. Also nicht unbedingt der genau ein Viertel von dem Königreich seines Vaters bekommen hat, aber eben nur einen Teil davon. Das riesige Reich von Herodes dem Großen wurde aufgeteilt unter Nachkommen des Königs. Und eben dieser Herodes, der Vierfürst, der war Herrscher in Galiläa. Zu jener Zeit hörte Herodes der Vierfürst die Kunde von Jesus und sprach zu seinen Dienern. Dieser ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferstanden und darum wirken solche Kräfte in ihm. Und dann wird erklärt, denn Herodes hatte Johannes gegriffen, ihn gebunden und ihn ins Gefängnis gesetzt. Wieso? Wird gleich erklärt. Wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Als aber der Geburtstag des Herodes begangen wurde, tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen und sie gefiel Herodes, weshalb er mit einem Eid zusagte, ihr zu geben, was irgend sie erbitten würde. Sie aber, von ihrer Mutter angewiesen, sagt, gib mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde traurig. Jetzt hier wird der Tetrarch auch König genannt, aber eben die Bemerkung Tetrarch, Vierfürst, macht klar, ein niedriger König. Aber um der Eide und um der Willen, die mit zu Tisch lagen, befahl er, es zu geben. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf eine Schale gebracht und dem Mädchen gegeben. Und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herzu, hoben den Leichnam auf und begruben ihn. Und sie kamen und berichteten es Jesus. Als aber Jesus es hörte, zog er sich in einem Schiff von dort zurück an einen öden Ort für sich allein. Also hier wird klar, Herodes, der war nicht furchtfrei. Aber es hat ihm effektiv gereicht, dass dieser Johannes ihm dauernd gesagt hat, diese Frau ist illegal, die darfst du gar nicht haben. Und da muss ich erklären, Herodias war die Frau seines Bruders Philippus, der auch über ein kleineres Reich regierte. Und er hat also die Frau seines Bruders genommen und das geht überhaupt nicht. Also nicht nur Ehebruch, sondern das gilt eben als Blutschande noch dazu. Also vollkommen gegen klaren Aussagen, moralischen Aussagen des Wortes Gottes. Und nun, Johannes der Täufer hat ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die darfst du nicht haben. Und das hat er ihm nicht nur einmal gesagt, denn ich muss erklären in Vers 4, wo es heißt, denn Johannes hatte ihm gesagt. Die griechische Verbform dort ist ein Durativ. Das bedeutet, er sagte es ihm immer wieder. Es ist nicht ein Aorist. Dann wäre das, er hat es ihm einmal gesagt. Er hat ihm das gesagt. Aber es ist die durative Form, er hat es ihm immer wieder gesagt. Und das hat ihn so genervt, dass er ihn in den Knast steckte. Aber er hat ihn nicht getötet, eben weil er genauso Angst hatte. Also nicht nur die Pharisäer haben das Volk gefürchtet, er auch, aber diese Wut auf ihn, die war stärker als die Angst. Das gibt's. Und dann kam eben dieses abscheuliche Geburtstagsfest, an dem er sich durch seine Unbedachtsamkeit selber in eine Sackgasse manövrierte. Und auch da war die Ehre der Menschen um ihn herum, das war größer als die Angst. Also auch diese Ehrsucht, die war stärker und darum hat er da dann auch zugesagt. Also Köpfen. Johannes der Täufer war in der Burg Machaerus, wie wir von Josephus Flavius wissen, außerhalb der Bibel. Das war eine mächtige Burg in dem heutigen Jordanien, auf der anderen Seite des Toten Meeres. Und dort wurde er dann geköpft. Nun sehen wir, es ist noch nicht so weit, aber Johannes ist im Gefängnis und auch da, in diesem Knast, in der Burg, bekommt er Zweifel. Und das ist vielleicht für manche ermutigend zu sehen, dass selbst so nach außen dermaßen mächtig auftretende Männer Gottes, die können ganz schwache Momente erleben im Leben. Und das zeigt uns die Bibel, das ist so. Wie war das bei Elia? Ein Mann, der so mächtig auftrat auf dem Karmel zum Beispiel, mit dem Feuer vom Himmel. Und dann im nächsten Kapitel, als diese böse Isabel seinen Kopf wollte. Der Mann rennt um sein Leben. Das ist ja normal, muss man, wenn man umgebracht werden will, muss man sich in Sicherheit bringen. Aber dann finden wir ihn unter dem Ginsterstrauch, und er wünscht zu sterben. Ganz am Boden. Aber interessant ist, Selbstmord war keine Option. Er sagt zu Gott, nimm meine Seele weg, mein Leben weg. Aber er überlegt sich nicht, ob er sich selber das Leben nehmen soll. Das ist ein absolutes No-Go. Als Gläubiger kann man wirklich auf den Boden kommen und sich den Tod wünschen. Das sieht man auch bei Hiob. Hiob Kapitel 3. Er sagt, warum bin ich nicht schon längst gestorben, gerade nach der Geburt? Warum hat Gott mir weiteres Leben gegeben? Aber Selbstmord, heute sagt man Suizid, das heißt Selbsttötung. Aber es ist eigentlich ein Wort, das den Kern nicht trifft. Selbsttötung ist immer ein Mord, ist illegal. Und eben sehen wir in der Bibel keine Option, auch wenn man ganz unten ist. Also, so tief unten war Elia, ein Hiob, aber hier auch ein Johannes. Und was macht er? Genau das Richtige. Er will Argumente für seinen Glauben, der hier so an einen Tiefpunkt angelangt war. Und darum schickt er Leute von seinen Jüngern, um den Herrn Jesus zu fragen, bist du wirklich der Kommende? Und natürlich hofft er damit, Argumente zu haben, dass er der Messias ist. Und der Herr Jesus antwortet in Vers 4 und sagt, geht hin und verkündet Johannes einfach, was ihr hört und was ihr seht. Der Herr gibt also nicht eine Abhandlung, das wäre auch eine Antwort gewesen, mit allen Beweisen der Prophezeiungen, sondern sagt einfach, geht, erzählt ihm, was wirklich geschieht, was man da hört, was man da sehen kann. Und dann, es lohnt sich, wenn man die Bibel studiert, sich so auf die Satzglieder zu konzentrieren. Was wird jetzt gehört und gesehen? Erstens, Blinde werden wieder sehend. Da kann man sich in seiner Bibel zum Beispiel das Wort Blinde speziell anmerken. Dann, zweitens, Lahme gehen umher. Drittens, Aussätzige werden gereinigt. Viertens, Taube hören. So dann, Tote werden auferweckt. Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und Nummer 7, glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Und da fällt vielleicht gerade auf, oh, das sind ja genau 7 Glieder, 7 Punkte. Und Nummer 7 ist eine ganz entscheidende Sache. Da geht es um Glückseligkeit, um vollkommenes Glück in Gott. Das heißt glückselig. Und jetzt, was sollen wir mit diesen Punkten? Schlagen wir auf Jesaja 35, Vers 5. Das ist eine Stelle, die war auch im alten Judentum völlig klar. Das bezieht sich auf die Zeit des Messias. Und auch in jeder Rabbinerbibel kann man in den Kommentaren nachschauen, da sieht man sofort, ah, hier geht es um die Zeit, wenn der Messias kommt. Ich lese Jesaja 35, Vers 4. Sagt zu denen, die zaghaften Herzens sind. Oh, das passt ja genau zu Johannes. Er war zaghaften Herzens. Und jetzt sehen wir, dass der Herr in seiner Antwort genau Bezug nimmt auf Jesaja 35. Seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes und weiter, er selbst kommt und wird euch retten. Da haben wir gerade die Antwort auf die Frage, bist du der Kommende? Er selbst kommt und wird euch retten. Ja, und was geschieht dann? Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jubeln wird die Zunge des Stummen. Auch da beim Bibellesen ist es wieder nützlich, wenn man die einzelnen Satzglieder auseinandernimmt. Man kann das auf ein Beiblatt zum Beispiel aufschreiben. Erster Punkt, die Augen der Blinden gehen auf. Zweiter, Ohren der Tauben geöffnet, die Lahmen springen, springen wie ein Hirsch, und dann die Stummen jubeln mit ihrer Zunge. Das ist ja genau das, was der Herr hier sagt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Punkt 1 und 2. Aber dann Punkt 4, Taube hören. Drei Punkte. Da hat der Herr eine direkte Verbindung zu Jesaja 35. Und natürlich diese Stelle kannte Johannes. Ja, dieser Mann Gottes kannte die Bibel. Und konnte auch da wissen, das ist ja gerade die Botschaft an mich. Sagt zu denen, die zaghaften Herzen sind, sei stark, fürchtet euch nicht. Siehe euer Gott. Er selbst kommt. Der Kommende, wenn er kommt, dann wird das geschehen. Die Blinden sehen, die Tauben hören, die Lahmen können springen und die Stummen, die können wieder sprechen. Also gerade vier Punkte, die hier erwähnt werden. Und dann haben wir noch, das war Punkt 6, und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Da spielt der Herr auf eine andere Bibelstelle in Jesaja an, und zwar Jesaja 61. Das ist ja auch eine bekannte messianische Stelle, die auch im Judentum, im Altertum des Judentums war das bekannt, das spricht von dem Messias. 61 Vers 1. Der Geist des Herrn, des Ewigen, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Merkt man, da geht es um den Messias. Messias, griechisch Christus. Das heißt, der Gesalbte. Messias heißt der Gesalbte, Christus heißt der Gesalbte. Und hier wird gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Und diese Salbung hatte ja Johannes, der Täufer, selber erlebt am Jordan. Nachdem der Herr getauft war, öffnete sich der Himmel, die Stimme aus dem Himmel, die ihn als Sohn Gottes erklärte, und dann kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Das war die Salbung zum Dienst. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Nun, machen wir nochmals die Verbindung zu Matthäus 11, Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte. Warum steht hier nicht, die Werke Jesu hörte? Die Werke des Christus hörte. Das heißt, der Gesalbte. Und der Herr macht eben diese Anspielung auf Jesaja 61, wie wir gleich sehen werden. Weil der Herr mich gesalbt hat, den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen. Weil er mich gesandt hat, die zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind. Freiheit auszurufen, den Gefangenen. Und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen das Jahr des Wohlgefallens des Herrn. Und den Tag der Rache unseres Gottes. Und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben, Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie genannt werden Terebinten, das sind mächtige Bäume, so von der äußeren Erscheinung wie bei uns Eichen, die so als mächtige Bäume in der Landschaft stehen, einzeln, allein. Terebinten der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn, zu seiner Verherrlichung. Nun sehen wir, hier heißt es, sein erster Auftrag in der Aufzählung hier, gesalbt, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen. Und wir haben gelesen, und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Ja, wieso steht dann hier Arme und da steht Sanftmütige? Das ist eine Frage der Übersetzung. Auf Hebräisch steht in Jesaja 61 Anavim. Und Anavim bedeutet eben der Unterdrückte, der Elende, der Demütige, der Arme. Das ist alles drin. Und gerade das war ja Johannes selber in dem Zeitpunkt. Er war so im Elend. Ein Unterdrückter, ein Elender. Und der Herr Jesus sagt, gerade diesen wird frohe Botschaft verkündigt. Eben wie hier steht, frohe Botschaft zu bringen, den Sanftmütigen oder den Armen. Und weiter, weil er mich gesandt hat, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Das war ja genau das, was für Johannes das Problem war. Sein Herz war irgendwie gebrochen. Aber noch mehr haben wir gesehen. Er ist gekommen, um zu trösten alle Trauernden, auch Johannes, um den trauernden Zier uns aufzusetzen und ihnen zu geben, Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Und wieder weist er ihn darauf hin, eben die, die getröstet werden durch den Messias, das sind dann eben diese Terebinten der Gerechtigkeit, die so als einzelne Bäume mächtig in der Landschaft stehen können. Nicht, weil sie in sich stark sind. Wir sind alle schwach und zerbrechlich. Aber der Herr kann uns die Kraft geben, um eben mit Überzeugung aufzutreten, wie ein Johannes der Täufer. Und wenn wir dann in ein Tief runterkommen, dann kann der Herr uns wieder raufholen und darauf hinweisen, Johannes, du hast die Berufung, eine Terebinte der Gerechtigkeit zu sein, eine Pflanzung des Herrn zu seiner Verherrlichung. Da sehen wir also, wie der Herr Jesus durch feine Anspielungen Trost vermittelt. Er muss gar nicht alles sagen. Er kann auf die Bibelstelle hinweisen und ein Johannes, der diese Stellen kennt, merkt, oh, das ist ja genau das, was ich brauche. Balsam. Und jetzt haben wir vielleicht noch eine Frage. Die ist jetzt nicht reingekommen vom Publikum, dann stelle ich sie selber. Und was ist denn mit den Aussätzigen, werden gereinigt und Tote werden auferweckt? Das wird nicht erwähnt, weder in Jesaja 35 noch in Jesaja 61. Warum erwähnt das der Herr Jesus? Nun, wenn wir zusammen vorfinden, Aussätzige und Tote, die auferweckt werden, woran müssen wir denken im Alten Testament? An die Propheten. Elia und Elisa. Es war Elisa, der Naaman gesagt hat, tauche dich 7-mal im Jordan unter. Und er wurde gereinigt. Ein gewaltiges Wunder, weil nach dem Tod von Mose gab es in Israel nie mehr die Reinigung eines Aussätzigen. Das haben wir ausführlich angeschaut, als wir das Wunder der Reinigung eines Aussätzigen, Kapitel 8, am Anfang behandelt haben. Wir haben gesehen, das ist sogar ein speziell messianisches Zeichen gewesen. Und nun, Elisa hat das gemacht. Und tote Auferweckungen finden wir auch bei Elisa und natürlich bei Elia. Diese mächtigen Propheten, die ihrerseits wieder einen Vorgeschmack waren auf den Propheten, der einmal kommen sollte. Und der Herr Jesus hat Tote auferweckt. Er hat Aussätzige gereinigt, obwohl man im Judentum gesagt hat, also in den Schriften der alten Rabbiner findet man das, jemand, der aussätzig ist, ist wie eine lebende Leiche. Das ist ein Toter bei lebendigem Leib. Und man hat ausgedrückt, es ist so schwierig, einen Aussätzigen zu reinigen, wie es schwierig ist, einen Toten aufzuerwecken. Also die Reinigung von Aussatz in Israel galt nicht als, ja, ja, da und da gibt es mal Selbstheilung. Nein, sondern das war ganz klar etwas, das dann in der Zeit des Messias geschehen wird. Und darum in der rabbinischen Literatur findet man ganz, eine ganze Reihe von Stellen, die sagen, in den Tagen des Messias, da werden alle Krankheiten geheilt werden. Alle. Und jetzt versteht man auch, warum ich das so betont habe, als wir den Übergangsparagraph von Teil 2 zu Teil 3 gelesen haben, nämlich Matthäus 4, 23, dass es dort heißt, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und dann werden auch Beispiele noch aufgezählt. Das war gerade der Beweis, das ist der Messias. Die Zeit des Messias ist angebrochen. Aussätzige werden gereinigt, Tote werden auferweckt. Und jetzt kommt noch der siebte Punkt, den haben wir noch nicht behandelt. Glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Anstoß nehmen, das griechische Wort meint also, dass man über ein Hindernis am Boden stolpert. Das kann eine Wurzel sein, die da so auf dem Boden rauskommt und wo man einhängt. Oder es kann ein Stein sein im Weg. Man sieht den nicht, stolpert über den Stein und kommt zu Fall. Und genau da macht der Herr Jesus wieder eine Anspielung auf Jesaja. Dreimal haben wir jetzt hier klare Anspielungen auf Jesaja. 35, 61 und 8. Wir schlagen Jesaja auf in Kapitel 8. Und da haben wir eine Stelle, die auch von den alten Rabbinern auf den Messias gedeutet worden ist. Kann man auch in der jüdischen Literatur zeigen, das war klar. Jesaja 8 spricht von dem Messias. Und ich lese 8, Vers 14. Und er wird zum Heiligtum sein. Aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, den beiden Häusern Israels, zur Schlinge und zum Fallstrick, den Bewohnern von Jerusalem. Und viele unter ihnen werden straucheln und fallen und werden zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. Da wird von dem Messias gesagt, er wird zum Heiligtum sein. Nun, der Herr Jesus konnte im Tempel, Johannes 2, sagen, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Und dort lernen wir durch Johannes, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Denn als der Herr Jesus als Mensch hier war auf der Erde, war der dreieine Gott, der eine Gott, der dreieinig ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, auf eine ganz besondere Weise da auf der Erde wohnend. Er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes. Also es ist möglich, dass man sich an ihm ärgert, ihn verkennt und dabei zu Fall kommt. Und darum wird er auch genannt Fels des Strauchelns. Nun, darauf nimmt der Herr Jesus Bezug und er sagt, glückselig. Wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Nun, Johannes der Täufer hätte Anstoß nehmen können. Und zwar gibt es da ein Problem. Ja, warum bin ich dann im Gefängnis? Warum komme ich nicht frei? Und wie wir wissen, später wurde er sogar geköpft. Ja, aber irgendetwas geht ja nicht auf. Wenn das der Messias ist, dann dürfte doch das mit dem Gefängnis nicht sein. Und da haben wir einen Punkt, wo man sich daran stoßen könnte. Und der Herr Jesus sagt, glückselig, wer sich nicht daran stößt. Und wenn wir nochmals zurückgehen zu Jesaja 8, es heißt dann dort, dass aber eben der Messias wirklich zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns sein wird, den beiden Häusern Israel, zur Schlinge, zum Fallstrick, den Bewohnern von Jerusalem. Und dann heißt es, viele unter ihnen werden straucheln. Also nicht nur ein paar, viele. Und darum sagt der Herr Jesus glückselig, glücklich in Gott. Wer durch diese Punkte, wo man denkt, aber das geht ja nicht auf, nicht zu Fall kommt, sondern diese Zweifelspunkte einfach Gott übergibt, er weiß die Lösung des Rätsels. Und hier lesen wir in Jesaja, was geschehen wird. Viele unter ihnen werden straucheln und fallen und werden zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. Und das ist so schrecklich geschehen, denn im Jahr 70 nach Christus, die Römer sind gekommen, sie haben Jerusalem und den Tempel dem Erdboden gleichgemacht, in einem furchtbaren Krieg von 140 Tagen. Und mehr als 1 Million Juden sind in diesem Krieg umgekommen. Ganz viele wurden von den Römern gekreuzigt rund um Jerusalem herum und fast 100.000 wurden in die Kriegsgefangenschaft weggeführt. Und das war alles eine Folge der Verwerfung des Messias Jesus. Und das ist in Daniel vorausgesagt. Wenn wir kurz aufschlagen, Daniel 9, und dann machen wir Pause. Daniel 9, da liest man von dem Messias in Vers 26, und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias, das heißt der Gesalbte, also der, von dem Jesaja 61, 1 spricht, der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Da steht es ja. Da steht nichts von, er wird ein Weltreich aufrichten, wird alle Feinde vernichten und alle, die im Gefängnis sind, kommen frei und keiner kann geköpft werden. Nein, es heißt, nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden, getötet werden. Und nichts haben, also kein Friedensreich aufrichten. Und dann wird noch hinzugefügt, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Wir fahren weiter, und zwar haben wir gleich vor der Pause noch uns mit Daniel 9 beschäftigt und gesehen, der Messias kommt, wird getötet, hat kein Reich, und dann folgt die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. Das, was genau geschehen ist beim ersten Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren. Und darauf folgte dann im Jahr 70 die Verwüstung der jüdischen Hauptstadt mit dem Tempel. Und der Punkt, wie kann man sich eben ärgern an den Messias, über ihn stolpern? Das hängt ganz stark damit zusammen, dass eben die Bibel einerseits sagt, der Messias kommt und hat kein Reich, und andererseits sagt sie, der Messias kommt und hat ein wunderbares Reich. Wenn wir nochmals zurückgehen zu Jesaja 35, dann finden wir dort etwas ganz Interessantes, nämlich in dieser Stelle, die über den Kommenden spricht, wird einerseits gesagt in Vers 4, sagt zu denen, die zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt, Rache kommt. Die Vergeltung Gottes. Und dann, er selbst kommt und wird euch retten. Da wird einerseits gesprochen von einem Gericht Gottes über die Feinde und andererseits über Rettung. Beides zusammen. Und wenn man alle Stellen über den Messias im Alten Testament zusammennimmt, dann sieht man, da wird nicht nur ein Kommen beschrieben, sondern zwei. Einmal sollte er kommen, um als Lamm Gottes für unsere Sünden zu sterben, Jesaja 53, Daniel 9, er wird ausgerottet werden und nichts haben. Und einmal kommt er und kommt eben, um das Gericht über die Welt zu bringen. Und hier in Jesaja 35 haben wir beide kommen zusammen. Denn es geht ja um denselben Messias. Einerseits kommt er und Rache, Gericht, und andererseits kommt er und bringt Rettung. Dasselbe in Jesaja 61. In Jesaja 61 steht, ab Vers 1, der Messias ist gesalbt, sanftmütig und frohe Botschaft zu verkünden und so weiter, auszurufen, Vers 2, das Jahr des Wohlgefallens des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Da haben wir zwei Dinge zusammen. Der Tag der Rache unseres Gottes, das steht in Verbindung mit dem zweiten Kommen des Messias als Richter der Welt. Aber auszurufen das Jahr des Wohlgefallens des Herrn, das steht in Verbindung mit dem ersten Kommen, bei dem der Messias Gnade brachte und Vergebung der Sünde. Und so sehen wir, in beiden Stellen ist das erste und das zweite Kommen des Messias zusammen im gleichen Text vorgestellt. Dann gibt es aber viele andere Texte. Da wird nur über das erste Kommen gesprochen. Daniel 9 zum Beispiel. Er wird ausgerottet werden, nichts haben, und dann kommt die Verwüstung Jerusalems und des Tempels. Und es gibt andere Stellen, die beschreiben nur das zweite Kommen. Und das zu verstehen, dass eben das Alte Testament über zwei Erscheinungen des Messias spricht, das hilft, dass man nicht über den Stein stolpert. Und wir sehen, Johannes hatte ein Problem. Aber der Herr zeigt ihm, worauf er achten muss, um eben zur Lösung zu kommen. Das ist der Schlüssel. Man muss verstehen, es gibt zwei verschiedene Kommen des Messias. Und dann hat man kein Problem mehr. Aber wenn man das nicht verstanden hat, dann ist man in Gefahr, dass man zu Fall kommt. Und es ist so, wenn man heute mit orthodoxen Juden spricht, die nicht glauben, dass Jesus der Messias ist, dann kommt oft das Argument, er kann nicht der Messias sein. Denn wäre er der Messias gewesen, hätten wir seit 2000 Jahren keine Kriege mehr gehabt auf der Erde. Und ich habe einmal einem Orthodoxen gesagt, dann wäre er nicht der Messias, wenn es seit 2000 Jahren keinen Krieg mehr gegeben hätte. Und zwar Daniel 9. Der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Ja, wenn er seit 2000 Jahren Frieden aufgerichtet hätte auf der Erde, dann wäre diese Stelle gar nicht in Erfüllung gegangen. Aber das musste so sein. Und es müssen alle Stellen müssen zusammenpassen. Und das gilt nicht nur in dieser Frage. Es gibt so viele andere biblische Themen, da könnte man manchmal irre werden. Was gilt jetzt? Die einen sagen das, die anderen das. Und jener sagt, die Lösung ist die. Man muss alle Bibelstellen in einer Harmonie zusammenbringen. Dann hat man die Lösung. Es ist so wie bei, sagen wir, beim Zehntausender Puzzle. Wenn die Puzzleteile nicht hineingehen, muss man nicht drücken, bis sie kaputt sind. Sondern man muss zugeben, das ist einfach falsch, das gehört nicht dahin. Am Schluss müssen alle Puzzleteile aufgehen. Und dann hat man die Lösung des Wortes Gottes gefunden. Es muss ein zusammenhängendes, ganzes Bild ergeben. Übrigens noch ein Hinweis für die, die aus dem Publikum online Fragen stellen. Es ist so, wenn die Fragen ganz kurz, knapp und prägnant sind, dann kann ich sie am besten einbauen. Aber wenn jemand einen langen Text schreibt, ich habe jetzt keine Zeit, um ganze Texte noch nebenbei, neben dem Sprechen zu lesen. Wir gehen weiter, Matthäus 11, Vers 7. Als diese aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Sehen wir, über jemanden zu sprechen ist nicht immer schlecht. Der Herr spricht über Johannes. Aber es gab eben nicht Johannes allein, der Probleme hatte. Johannes hatte Probleme. Ist der Jesus wirklich der Messias? Und die Frage konnte geklärt werden. Aber es gab auch viele Leute, die haben sich gefragt, und wer ist eigentlich dieser Johannes, der jetzt im Gefängnis ist? Und darum spricht der Herr Jesus über Johannes in der Öffentlichkeit. Und er sagt, was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Eine Frage. Ein Schilfrohr vom Wind hin und her bewegt. Nochmals eine Frage. Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Eine dritte Frage. Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Nochmals eine Frage. Siehe, die weichen Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Nochmals eine Frage. Ein Propheten? Nochmals eine Frage. Wir sehen, der Herr Jesus benutzt hier eine ganze Serie von Fragen. Nur so ein Tipp fürs Bibellesen. Es hilft, wenn man in diesem Fall all die Fragezeichen in seiner Bibel anstreicht. Oder man kann auch am Rand ein F schreiben. Dann sieht man die Fragen des Herrn Jesus. Und das ist in sich schon ein ganz interessantes Thema. Es lohnt sich zum Beispiel, die Evangelien zu studieren, indem man all den Fragen des Herrn Jesus nachgeht. Die Menschen haben viel gefragt, wie hier in Johannes zum Beispiel. Aber der Herr Jesus selber hat auch Fragen gestellt. Und diese Fragen sind ganz wichtig, denn die treffen uns, dass wir Antworten geben müssen. Es ist nicht nur so, dass wir Gott Fragen stellen sollen, sondern wir sollen uns von Gott auch Fragen stellen lassen. Und damit bringt die Leute dazu, dass sie selber nachdenken und sich Rechenschaft ablegen. Also die erste Frage, damals, als Johannes da in der Wüste beim Toten Meer gepredigt hat, was hat euch eigentlich da hinausgetrieben? Was war die Motivation? Was habt ihr da in Johannes gesehen? Und dann zweite Frage, ein Schilfrohr vom Wind hin und her bewegt. Das ist ein Populist. Es gibt Leute in der Öffentlichkeit, die gehen immer nach dem Wind. Das, so was das Volk gerne möchte, das sagen sie auch. Und wenn sie merken, die Leute möchten eher so in diese Richtung, dann reden sie in diese Richtung. Aber das sind Leute, die kann man nicht gebrauchen. Das sind Leute, die können keine Orientierung geben. Die Frage des Herrn Jesus, was war Johannes der Täufer? War das ein Populist, der so nach dem Wind der Leute geredet hat? Und die Leute mussten sagen, nein. Der hat überhaupt nicht so gesprochen, dass er den Leuten gefiel. Aber dann kommt die nächste Frage. Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Also, es ist kein Populist, aber was war Johannes der Täufer? Nächste Frage. Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet. Die weichen Kleider, insbesondere dann mit blauem Purpur, rotem Purpur oder Karmesin, das waren die Kleider der reichen Leute. Und es gibt viele Menschen, die sind auf Populisten aus. Es gibt manche, die sind so auf die Reichen aus. Nicht wahr? Die schauen sich Fernsehsendungen an, schön und reich. Ich habe die noch nie gesehen. Aber ich weiß, dass es sie gibt und gegeben hat. Und eben, die, die, die möchten gerne wissen, was machen die Reichen und möchten sich nach denen orientieren und ausrichten. Dazu gibt es auch eine ganze Reihe von üblen Zeitschriften. Da kann man über alle Skandale von Reichen nachlesen, was da alles so läuft in diesen Dynastien drin. Ja, und der Herr Jesus fragt einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet und sagt dann gleich, siehe, die, die weichen Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Das ist die High Society. Also, war das ein Mann der High Society? Und ihr seid rausgegangen, weil euch das jetzt so interessiert, was diese Leute denken, machen und wie die leben? Klar, nein, ist auch nicht so. Und dann sagt der Herr in Vers 9, aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Überlegt euch, was hat euch da hinausgetrieben in die Wüste, diesen mühsamen Weg zu machen, bis in die Gegend von Jericho und dann ans Tote Meer? Und er sagt noch eine weitere Frage, einen Propheten. Seid ihr gegangen, weil ihr erwartet habt, dass da einer im Namen Gottes spricht und die Botschaft Gottes verkündigt? Ja, und das war ja für viele so. Die haben gemerkt, dieser Mann ist ein Sprachrohr Gottes. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Nicht er war wichtig, sondern die Botschaft, die er von Gott hatte, die war wichtig. Und der Herr Jesus sagt, ja, sage ich euch, sogar mehr als einen Propheten. Johannes war nicht irgendein Prophet. Von denen gab es viele, die Gott geschickt hat als Propheten. Aber der Herr Jesus fügt hinzu, dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Und jetzt verweist der Herr Jesus darauf, dass dieser Mann, Johannes, die Prophetie von Malachi 3 erfüllt hatte. Also nicht nur, wie wir erfahren haben aus Matthäus 3, Jesaja 40, Vers 3, Stimme eines Rufen in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, sondern auch Malachi 3. Wir schlagen auf das Buch des letzten Propheten des Alten Testaments. Überhaupt zeitlich das letzte Buch des Alten Testaments, geschrieben um 400 vor Christus. Und dann kam das lange Schweigen. Es gab keine Schriftpropheten mehr in Israel. Und darum liest man auch in den Büchern, die im Judentum geschrieben wurden, nach Malachi, die man aber im Judentum nie als prophetische Bücher betrachtet hatte, weil es keine Propheten mehr gab. Da liest man in 1. Makkabäer 9, über die Zeit des 2. Jahrhunderts vor Christus, die Zeit der Makkabäer, und war so Trübsal in Israel, wie nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hatte. Ab Malachi gab es in Israel keine Schriftpropheten mehr. Und darum steht auch im Talmud, im Traktat Sanhedrin, nach dem Tod der Propheten Sacharja, Haggai und Malachi, wich der Heilige Geist von Israel. Und darum wurden all diese Bücher, die Apokryphen und die Pseudepigraphen, wie man auch solche Schriften, weiteren Schriften nennt, die wurden im Judentum nie akzeptiert als Gottes Wort, weil es gar keine Propheten mehr gab. Und nun in diesem letzten Prophetenbuch, Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Ja, der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bei seinem Erscheinen bestehen? Nun, der Herr Jesus zitiert aus Malachi 3, und da spricht der Messias selbst. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Der Messias sagt, ich sende einen ganz speziellen Propheten, der mich in Israel einführen würde. Und das, sagte Herr Jesus, hat sich erfüllt mit Johannes. Er war dieser Mann, der hinweisen sollte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Und er sollte die Leute zur Buße aufrufen, ebenso den Weg vor ihm her bereiten. Und hier in Matthäus Evangelium, da zitiert Matthäus nicht nach dem hebräischen Text, sondern weil das Matthäus Evangelium auf Griechisch ist, eben in einer Übersetzung. Und da ist es ein bisschen anders formuliert, und zwar heißt es, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Also, da spricht jemand, er sendet seinen Boten, aber nicht vor meinem Angesicht her, vor mir her, sondern vor dir her. Ja, wer spricht jetzt? Also, im hebräischen Text, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite, da spricht der Messias selbst. Und in der Übersetzung spricht Gott, der Vater, zum Messias. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Nun, das sind zwei Personen. Aber schauen wir uns Malachi 3, Vers 1 nochmals an. Siehe, ich sende meinen Boten, damit ihr den Weg vor mir her bereite. Der Messias spricht über Johannes den Täufer. Und dann heißt es, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Da spricht jemand über den Messias. Und der Messias wird hier genannt der Herr, den ihr sucht oder begehrt. Also der Messias, der Herr ist, und der vom Volk Israel erwartet wird, der wird kommen. Und derselbe wird auch genannt der Engel oder der Bote. Malach heißt einfach jemand, der geschickt ist. Das kann ein Engel sein, das kann ein Mensch sein, wie in 2. Könige 1, ein Abgesandter des Königs. Das kann auch der Messias sein, gesendet vom Vater. Er ist der Bote des Bundes, denn der Messias sollte ja nach Jeremia 31, Vers 31, sollte den neuen Bund bringen. Und darum ist er der Bote des Bundes. Und nochmals wird gesagt, den ihr begehrt. Und da sagt Gott, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Also, hier spricht Gott, der Vater, über seinen Sohn. Und das ist der Grund, warum in der Übersetzung, in einer kleinen Veränderung, eben das so formuliert wird, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Und so sehen wir, diese Übersetzung ist bereits schon eine Erklärung. Und das ist sehr oft im Neuen Testament so, wenn aus dem Alten zitiert wird und der Wortlaut ein bisschen anders ist, dann hat der Heilige Geist damit bewusst noch weitere erklärende Gedanken einfügen wollen. Und jetzt heißt es hier von dem Messias, plötzlich wird er zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht. Und da wird klar, für den aufmerksamen Bibelleser, wenn der Messias kommt, muss der jüdische Tempel stehen. Aber wir wissen, im Jahr 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Und bis heute, 2020, ist der Tempel nie mehr aufgebaut worden. Das heißt, all diese angeblichen Messiasse, die ab den 40er Jahren im ersten Jahrhundert durch alle Jahrhunderte hindurch bis in die moderne Zeit gekommen sind, mehr als 50 falsche Messiasse. Die sind alle zu spät gekommen, gemäß Malachi 3, Vers 1. Denn die konnten ja nicht plötzlich zu seinem Tempel kommen. Aber wir wissen aus Lukas 2, nach der Geburt in Bethlehem, etwas mehr als einen Monat später, mussten Maria und Josef nach Jerusalem gehen, um das Reinigungsopfer der Entbindung für Maria darzubringen, nach dem Gesetz. Und dann hat man auch noch gleich den Erstgeborenen eben geweiht, indem man das verlangte, vom Gesetz verlangte Geld bezahlt hat in Silber. Und das wird dort in Lukas 2 beschrieben. Und da gab es wenige aufmerksame Leute. Die Prophetin Hanna, der alte Simeon, die haben erkannt, das ist der Messias. Dieses kleine Kind. Völlig unerwartet. Gerade an diesem Tag. Aber sie waren ihm bereit. Und so kam der Herr damals plötzlich zu seinem Tempel und hat Malachi 3, 1 erfüllt. Und so ist es auch mit der Wiederkunft des Herrn Jesus zur Entrückung der Gemeinde. Man muss eben jeden Tag bereit sein. Und dieses Kommen wird plötzlich sein. Wie das Kommen damals. Es war plötzlich. Aber für die, die wirklich gewartet haben und den Herrn gesucht, den Herrn begehrt haben, für die kam das nicht ungelegen. Und sie haben realisiert, das ist er. Und der Jesus macht also klar, das ist wirklich erfüllt worden durch Johannes den Täufer. Und jetzt noch etwas Interessantes. Ich sende meinen Boten. Auf Hebräisch steht da Malachi. Ein Wort. Mein Bote. Ja, aber der Schreiber dieses Buches heißt ja Malachi. Wir sagen auf Deutsch Malachi. Auf Hebräisch spricht man aus Malachi. Das heißt mein Bote. Und mein Bote schreibt in seinem Buch, dass der Messias sagt, ich sende meinen Boten, Malachi. Aber natürlich nicht den Malachi, der Malachi geschrieben hat, sondern eben den Boten, von dem Malachi schon geschrieben hat. Ein wunderbares Wortspiel. Und es gibt noch mehr Wortspiele, wie wir gleich sehen werden. Wir halten Malachi offen und gehen weiter in Matthäus 11, Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen geborenen ist kein größer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der kleinste aber im Königreich der Himmel ist größer als er. Nun, der Jesus macht klar, Johannes war etwas ganz Außerordentliches. Seit Malachi hatte man keine Propheten mehr in Israel. Und plötzlich steht einer auf, der eben von Malachi noch angekündigt war als Malachi, mein Bote. Und der sollte den Messias einführen. Und damit wurde die Zeit des Wartens bis zum Offenbarwerden des Messias wurde abgeschlossen. Und darum sagt der Herr Jesus weiter, oder den von Frauen geboren ist, kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. In seinem Rang vor Gott war er so immens hoch, weil er direkt den verheißenen Erlöser, auf den das ganze Alte Testament hingewiesen hat, eingeführt hat. Das war seine bevorrechtigte Aufgabe. Aber der Herr Jesus sagt, jeder, der nun in dieser neuen Zeit als Gläubiger dazugehört, in der nun alles zur Erfüllung gekommen ist durch das Kommen des Messias, der Geringste ist größer als Johannes. Also Johannes war der Größte unter denen, die warten mussten, und der Kleinste von denen, die die Erfüllung bekommen haben, ist in der Stellung größer als Johannes. Und das macht klar, dass unsere Zeit eine ganz außergewöhnliche Zeit ist. Es ist eben diese Zeit, von der wir gelesen haben in Jesaja 61, das Jahr der Annehmung, das Jahr des Wohlgefallens. Und es ist ja interessant in Lukas 4, wo der Herr Jesus genau in der Synagoge in Nazareth genau aus Jesaja 61 zitiert. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und so weiter. Dann sagt der Jesus, nachdem er zitiert, bis zu verkündigen das Jahr der Annehmung. Diese Worte sind heute vor euren Ohren erfüllt. Und alle in der Synagoge geben ihm Zeugnis über die Worte der Gnade, die über seine Lippen kamen. Das ist ein gewaltiger Moment, wo er in der Synagoge liest aus Jesaja 61, Ruach Adonai Elohim Alai, Yan Mashach Adonai Oti, Levaser Anavim, eben den Armen, den Unterdrückten, Schlachani hat er mich gesandt und so weiter. Die waren überwältigt. Er hat das im Original vorgelesen in der Synagoge und in Lukas 4 wird aber nicht weiter zitiert, um zu verkündigen, die Zeit der Rache. Warum? Weil eben mit dem ersten Kommen nur das Jahr der Annehmung, die Zeit der Gnade in Erfüllung ging, noch nicht die Rache. Das kommt in Verbindung mit dem zweiten Kommen in Macht und Herrlichkeit. Aber diese Zeit, in der wir sind, das ist dieses Jahr der Annehmung. Und dazu können wir noch lesen aus 2. Korinther 6, wo der Apostel Paulus erläutert, ich lese ab Vers 1, mitarbeitend, aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, und jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 49, 8, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Auch da wird im Alten Testament, nebst diesem Jahr der Annehmung, wird genannt der Tag des Heils. Und der Apostel Paulus erläutert, durch den Heiligen Geist inspiriert, siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Also diese Epoche, seit der Herr Jesus gekommen ist, offenbar geworden ist, denn die Zeit des Wartens, bis Johannes den Täufer abgeschlossen war, er hat sich offenbart, Israel gegenüber, als Messias. Jetzt haben wir eine ganz neue Epoche. Das ist der Tag des Heils, beziehungsweise die wohlangenehme Zeit, der Tag des Heils. Das ist diese Epoche bis heute. Von damals bis heute, das ist die Epoche, in der die frohe Botschaft in der ganzen Welt verkündigt wird. Und sie ist hingekommen auf alle Kontinente und zu allen Nationen. Und Millionen von Menschen durch die Jahrhunderte hindurch bis heute haben erkannt, dass der Herr Jesus der Messias ist, der die Prophezeiungen auf das erste Kommen erfüllt hat und die auf das zweite wird er in der Zukunft erfüllen. Die haben sich nicht geärgert, die sind glückselig, weil sie erkannt haben, was da die Gedanken Gottes sind. Und andere sind gestolpert und haben sich an Jesus Christus geärgert, zu ihrem ewigen Schaden. Wir gehen zurück zu Matthäus 11. Und dann sagt der Herr Jesus, ich lese nochmals Vers 12, Vers 11 am Schluss. Der Kleinste aber im Königreich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an, bis jetzt, wird dem Reich oder dem Königreich der Himmel Gewalt angetan. Und Gewalttuende reißen es an sich. Was ist damit gemeint? Der Herr Jesus lehrt. Er predigt nicht nur. Er predigt, wie wir gesehen haben, und stellt Fragen, sodass die Leute das Wort auf sich selber anwenden müssen und sich fragen müssen, ja, wie ist das bei mir? Wie sehe ich das? Wie sehe ich das? Was ist meine Reaktion? Aber hier macht er die Lehre. Er zeigt, wie es die Periode gab bis auf Johannes den Täufer. Und jetzt von da an gibt es wieder eine neue Periode. Das ist die Periode des Königreiches der Himmel, des Reiches Gottes. Und da sagt er, Gewalttuende reißen es an sich. Und das ist ganz wichtig. Lukas 13, 23 gibt die Erklärung, wo der Jesus eben sagt, er sprach, es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Tür einzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und es nicht vermögen. Das heißt, wenn es geht um die Errettung, da ist es ganz wichtig, dass man errettet werden will. Mir hat ein Student mal gesagt, als ich an einer Fachhochschule einen Ort, einen Vortrag gehalten habe, also dann muss man sich bekehren. Ich habe gesagt, ja natürlich. Ich habe immer gedacht, das kommt plötzlich mal über mich. Nein, habe ich gesagt, Johannes 3, Vers 16 sagt ja, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Man muss seine persönliche Schuld Gott bekennen, bereuen und muss den Herrn Jesus als Retter annehmen. Und es ist ja so, Gott ruft die Verantwortlichkeit des Menschen auf, wenn er sagt, durch Petrus in Apostelgeschichte 3, so tut nun Buße und bekehret euch. Ich muss nicht warten, bis es irgendwie über mich kommt. Sonst könnte es einmal zu spät sein. Ich denke, ich warte, bis eine unwiderstehliche Gnade mich bekehrt und dann bin ich bekehrt. Das geht nicht so. Das Evangelium ruft immer den Menschen auf, tut Buße. Wir müssen, und das ist nicht einfach so eine einfache Sache, dass man denkt, ja, ich halte mal die Hand hoch auf die Frage, wer möchte sich bekehren? Und dann schauen wir mal, was passiert. Das gibt massenweise Fehlgeburten, beziehungsweise eben keine Wiedergeburt. Der Mensch muss wollen und er muss sich entscheiden. Und darum sagt der Herr Jesus, ringt danach, durch die enge Tür einzugehen. Man muss auch sich im Klaren sein, es kostet etwas. Es kann mit Nachteilen verbunden sein, wenn man sich bekehrt. Und da braucht es die volle Energie. Und darum sagt der Herr Jesus, dass in diesem Reich Gottes, dass so etwas Besonderes ist. Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes der Täufer. In seiner Stellung vor Gott. Und da braucht es eben Gewalt. Im positiven Sinn. Dass man wirklich da hinein will. Ich möchte dazu gehören. Und der Jesus sagt in Johannes 6, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die kommen auch rein. Und dann Vers 13, da lehrt er wieder, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, das ist also seit Mose, Auszug aus Ägypten, 1606 vor Christus, alle, und dann nach Mose kamen die Propheten, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Dort haben wir einen heilsgeschichtlichen Einschnitt. Und dann sagt der Herr Jesus, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, was? Jetzt ist er nicht nur die Stimme eines Rufenden, jetzt ist er nicht nur mein Bote, Malachi aus Malachi, sondern jetzt ist er auch noch Elia. Ja, heißt das, dass der damalige Prophet Elia, bei dem es Totenauferweckung und viele weitere große Zeichen und Wunder gab, dass der wiederkommen soll. Ja, der ist ja gar nicht gestorben. Elia ist ja entrückt worden, im feurigen Wagen in den Himmel. Und jetzt sagt Jesus Christus, er ist Elia. Ja, heißt das, dass also Johannes der Täufer Elia ist, der wieder gekommen ist? Ja, aber Johannes der Täufer wurde ja, das lesen wir klar in Lukas 1, wurde ja geboren von Elisabeth. Was will das bedeuten? Elia ist noch einmal geboren worden. Wiedergeburt! Reinkarnation! Ja, Jesus Christus sagt ja, er ist Elia, der kommen soll. Und zwar bezieht sich das auf Malachi. Malachi 3, Vers 1 haben wir studiert. Aber jetzt lesen wir die letzten Verse des Alten Testaments. Wirklich die letzten. Malachi 3, Vers 22. Gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb an ganz Israel geboten habe. Satzungen und Rechte. Gott selber spricht ein Schlusswort im Alten Testament, bevor das 400 Jahre lange Schweigen der Propheten folgen würde. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten. Das ist ja wie Kapitel 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten. Ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Hier wird ein Elia angekündigt. Und jetzt ist die Frage, ist das der Elia, der damals entrückt wurde? Ja. So haben offensichtlich manche gedacht. Aber schauen wir mal in Johannes 1. Als Johannes der Täufer auftrat, da wurde eine hochoffizielle Delegation von Rabbinern in die Wüste runtergeschickt. Ich lese Johannes 1, Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden im Johannesevangelium bedeutet immer die führenden Juden, als die Juden aus Jerusalem, Priester und Leviten, zu ihm sandten, damit sie ihn befragen sollten. Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Er hat ganz klar gesagt, ich bin nicht der Messias. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagt, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Der Prophet, der in 5. Mose 18, 15 angekündigt ist. Das ist auch der Messias. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Denn nur der Messias wird dieser Prophet sein, der genannt wird, der Prophet. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Mach gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Er zitiert Jesaja 40,3. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus, also der Messias bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Der nach mir kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Da weist er hin, ich bin der Prophet, der den Messias einführen sollte. Nun sagte Herr Jesus, wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia. Aber auch da muss man genau lesen. Er sagt hier in Matthäus 11, 14 nicht, er ist Elia, Punkt. Sondern er sagt, er ist Elia, der kommen soll. Das heißt, er ist der Elia von Malachi 3, nicht der Elia, der in den Himmel gefahren ist. Er ist Elia, der kommen soll, der in Malachi 3, 23 angekündigt war. Und damit haben wir zwei Namen, prophetische Namen von Johannes dem Täufer. Er war Malachi, mein Bote. So wie Malachi, mein Bote hieß. Er war Elia, mein Gott ist der Ewige, der wahre Gott. Und zwar so, wie er angekündigt war in Malachi 3. Er sollte eben ein Prophet sein wie Malachi, der als letzter Prophet des Alten Testaments eine ganz besondere Stelle hatte. Und er sollte der letzte Prophet sein in der Zeit des Wartens überhaupt, Gott, in der Zeit, als der Messias kam. Und er sollte in der Kraft und im Geist von Elia auftreten. Und das hat ja schon der Engel Gabriel Maria erklärt in Lukas. Nicht Maria erklärt, sondern Gabriel hat das Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, erklärt in Lukas 1. Und zwar, als Gabriel im Tempel, im Heiligen, erschien, da kündigt er an, Lukas 1, Vers 13, der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken, weil er ein Nazirer sein wird, nach 4. Mose 6, und schon von Mutterleib an mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das war die klare Aussage. Er ist Elia, der kommen soll aus Malachi, der in der Autorität wie dieser gewaltige Prophet Elia auftreten sollte. Und das war wieder so ein Auslegungsproblem. Wer ist gemeint mit Elia, der kommen soll? Und wer ist die Erfüllung davon? Und der Herr Jesus macht klar, das hat sich damals erfüllt mit Johannes dem Täufer. Und darum fügt er hinzu in Vers 15, wer Ohren hat zu hören, der höre. Achtmal wird das in den Evangelien gesagt. Also es kommt eben darauf an, ob ein Mensch wirklich hört auf das, was Gott sagt. Und dann kann er verstehen und sich nicht ärgern. Und es gibt Leute, sie sind zwar da unter den Zuhörern, aber sie hören nicht wirklich auf Gottes Wort und verstehen es darum nicht. Und an dieser Stelle werden wir dann nächstes Mal weiterfahren. Es geht immer noch weiter um Johannes den Täufer und um die Beurteilung von Johannes dem Täufer und auch um die Beurteilung des Herrn Jesus. Das hängt dann direkt damit zusammen, was wir jetzt gesehen haben. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, in Malachi 3 haben wir gelesen, dass dieser Elia kommen soll, bevor der Tag des Herrn kommt. 3,23. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Der Tag des Herrn ist im Alten Testament an vielen Stellen zu finden. Jesaja, Hesekiel, ganz besonders oft, mit verschiedenen Varianten in Zephania 1. Und er wird beschrieben als die schreckliche Zeit der Gerichte Gottes über die ganze Erde. Und als Höhepunkt das Kommen des Richters der Welt, des Messias. Das ist der Tag des Herrn, der beinhaltet den letzten Weltkrieg von 3,5 Jahren, die große Drangsal und dann das Kommen des Herrn Jesus und die Aufrichtung des 1000-jährigen Reiches. Aber Elia sollte kommen noch vorher, aber nicht ein paar Wochen vorher. Sondern wie wir jetzt sehen, er kam schon vor 2000 Jahren. Und zwar, um zur Buße aufzurufen, um die Menschen aufzurufen, dass sie sich bereiten, den Herrn Jesus als den leidenden Messias aufzunehmen, damit sie dann einmal vor dem Richter bestehen können. Dieses Ehe, der Tag des Herrn kommt, das umfasst schon 2000 Jahre ungefähr, grob gesagt. Und es ist ein sehr langes Ehe, aber wir sehen, das erste Kommen ist die Chance für uns Menschen, um gerettet zu werden. Und dann kam diese lange Zeit, das Jahr der Annehmung, das wohlgefällige Jahr, der Tag des Heils, die wohlangenehme Zeit, in der das Evangelium weltweit verkündigt wurde und eine riesige Schar von Menschen aus dem jüdischen Volk und aus den Heidenvölkern haben erkannt, Jesus Christus ist der Messias. Glückselig, wer das so erkennt und sich nicht stößt und ärgert, indem er gewisse Auslegungsschwierigkeiten nicht versteht und dann zu Fall kommt. Und das zeigt uns ganz grundsätzlich, es gibt Menschen, die kommen manchmal an irgendwelchen Schwierigkeiten bei der Auslegung, kommen nicht zu Fall und sagen, die Bibel ist für mich vorbei, Fehler. Dabei, die Fehler sind nicht da drin, sondern die Fehler sind da drin und da drin. Und der Herr Jesus macht klar, glückselig, wer sich nicht an mir ärgert.